ARD. Hi, das ist Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. In diesem Feed erscheinen ab sofort jede Woche 2 neue Folgen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr alle 13 Folgen inklusive Bonusmaterial schon jetzt in der ARD-Audiothek hören. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Da findet ihr auch eine Tracklist zu jeder Folge. Und jetzt viel Spaß! Berlin im Sommer ist Wahnsinn. Du sitzt stundenlang auf dem warmen Bordstein vor dem Späti, paddelst in deinem Schlauchboot durch den Kanal, fährst mit dem Rad übers Tempelhofer Feld in den Sonnenuntergang, tanzt unter freiem Himmel, bis es wieder hell wird. Im Sommer kann diese Stadt der schönste Ort der Welt sein. Aber nach jedem Sommer kommt ein Winter. Und ich weiß nicht warum, aber Berliner Winter sind extra hart. Während wir an dieser Serie arbeiten, ist mir ein Tag besonders im Gedächtnis geblieben. Wir waren auf dem Weg zu einem Interviewtermin. Es war Ende November, nachmittags schon stockfinster, eiskalter Nieselregen im Gesicht. In der Ringbahn schreit uns ein wildfremder Typ an und als wir im Wedding die Rolltreppe hochfahren, pinkelt uns ein anderer fast auf die Füße. Das sind so Momente, wo ich mich frage, was mache ich eigentlich hier? Und warum wird's gefühlt gar nicht mehr hell?
Müde Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden.
Diese Stadt hat eine düstere Seite. Und ich meine nicht nur das Wetter. Alte Silvesterböller im Schneematsch, U-Bahnhöfe wie Geisterbahn, glasige Augen, Elend und viele einsame Leute. Peter Fox bringt es in seinem Song Schwarz zu Blau ziemlich gut auf den Punkt. Berlin hat für alles Gute auch eine extreme Kehrseite parat. Mitte der 80er Jahre bekommen das auch Mark und seine Freunde in West-Berlin zu spüren. Die Stimmung in ihrem Musikerkreis kippt.
Da war nichts mehr. Das war irgendwie drogig und schwarz. Und früher war es ja auch schwarz, aber es hatte so eine wahnsinnige Energie. Und da war Support, man hat sich gegenseitig supportet und da war irgendwie nichts mehr.
Ich habe wirklich auch gedacht, dass ich in Berlin untergehe und ich hatte auch ein bisschen Angst um mich selbst.
Und dann dachte ich, ja, so das Ende, so das ist das Schlussszene hier.
Warum ist es zu Ende gegangen mit der Westberliner Avantgarde? Nach nur ein paar Jahren. Und was haben die Neue Deutsche Welle und Nick Cave mit dieser Phase zu tun? Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 9. Absturz. Anfang der 80er sind Mark und seine Freunde selten zu Hause. Sie gehen viel feiern, in Läden wie dem Dschungel, der angesagtesten Bar und Disco der Stadt. Promis, Musiker, Künstler, hier kommen alle zusammen. Auch Bettina Köster von Malaria ist Stammgästin.
Jeden Abend ging man in den Dschungel und dann dienstags hatte Dschungelruhetag. Das war der schlimmste Tag der Woche. Man traf sich immer auf der Straße, wo kann man noch hingehen? Ah, versucht mal da oder da. Es war wirklich dünn gesät.
Das Leben fand an den Theken und in den Clubs statt. Ein Lifestyle, für den man damals nicht viel Geld braucht.
Meine Miete, irgendwie, ich hatte zwar, das war eine Bruchbude im Hinterhof, aber meine Miete war 80 Mark, ja, 80 D-Mark. Man hat Steuervergünstigungen gekriegt, alles war billig in Berlin, war super billig. Essen und Trinken war billig. Und das Leben war in sich, diese so in dieser künstlichen Welt, wo wir sie gelebt haben, dieser Berliner Szene, war das handelbar, mit wenig Geld auszukommen.
Ich weiß zum Beispiel hier Gabi Delgado von Duff. Mit denen haben wir ja auch viel gemacht. Der kam immer bei mir vorbei und holte die Pfandflaschen ab. Dann hat er die, weißt du, weggebracht für die 30 Pfennig. Aber weißt du, wir waren alle arm, deshalb war das gar nicht weiter schlimm.
Man jobbte ein bisschen, um Geld für das Nötigste zusammenzubekommen. Ansonsten waren die Tage vor allem bestimmt vom Kunst- und Musikmachen. Und von Tourneen in Deutschland, Europa und Übersee. Es läuft gut für die aufstrebenden Bands. Elisabeth Drecker kümmert sich um ihr Label, betreut ihre Musiker und nimmt Marc als Soundmann mit auf Tour. Zum Beispiel mit der Band Die Haut.
Ich habe den Bus gefahren, ja, und auch abends dafür gesorgt, dass das Geld reinkam. Jungs, ab ins Bett. Morgen fit sein. Ja, das war mit auch einem meiner schönsten Erlebnisse, diese Tour. Wir haben in guten Häusern gespielt und das war wunderbar.
Und Gudrun Gut und Bettina Köster sind mit ihrer Band Malaria unterwegs. Ab 1981 auch in den USA. Allein in New York spielen sie mehrere Konzerte. Unter anderem in Manhattan, im damals bekanntesten Nachtclub der Welt. Die Berliner Stadtpresse findet das sensationell.
Was war da für ein Publikum im Studio 54? Das wird mich wahnsinnig
interessieren. Ja, im Studio 54, da haben ja noch 2000 draußen gestanden, die sie gar nicht reingelassen haben.
Es ist die Hochzeit der Berliner Avantgarde. Aber Marc und seine Freunde sind nicht die einzigen, die sich reinhängen. Es gibt nicht nur den Underground.
Wir hatten einen Proberaum im Paul-Linke-Ufer und die hatten ihren Proberaum daneben. Und da hatte Inga noch mit, die Schwester.
Annette,
genau. Und ich bin da manchmal hingegangen und habe mit denen gesprochen, weil manche von denen fand ich sehr nett.
Mitten in Kreuzberg, direkt am Kanal, entstehen Tür an Tür Anfang der 80er nicht nur die Songs von Malaria. Hier proben auch die Humpe-Schwestern. Vor allem Annette Humpe ist damals als Frontfrau ihrer Band ideal. Das Gesicht und die Stimme einer neuen deutschsprachigen Musikrichtung. Bleiben wir bei Licht und Schatten, Tag und Nacht, sind ideal sowas wie das gut gelaunte Gegenstück zu den düsteren und experimentellen Sounds von Malaria. Und sind damit Anfang der 80er wahnsinnig erfolgreich. Sie spielen vor 22.000 Menschen im Olympiastadion, im Fernsehen, beim WDR Rockpalast, bekommen eine goldene Schallplatte, obwohl sie auch mal als Indie-Band angefangen haben. Deutsch singen ist plötzlich nicht mehr Nische, es ist massentauglich. Und es bekommt einen eigenen Begriff.
Wann hast du den Begriff Neue Deutsche Welle das erste Mal gehört?
Oh, relativ früh eigentlich. Das war schon relativ früh. Früh, Anfang der 80er, so bestimmt 81 oder so.
Extra breit. Die Fehlfarben. Markus, der Spaß will. Nena, Hubert K., Joachim Witt und der Goldene Reiter. Und ganz vorne mit dabei, Ideal aus Berlin. Das ist Musik, die nicht mehr nur in irgendwelchen Hinterzimmern und verrauchten Künstlerkneipen stattfindet. Das ist plötzlich bundesweit in den Charts.
Der Erfolg von Ideal, ja, mit Berlin. Berlin, also plötzlich war das denn neu, das war die neue deutsche Welle. Und dann hast du dann sowieso Trio da und sowas. Das wird irgendwie so alles irgendwie unter diesem Begriff gefallen, ja, so Nähne und so. Und eigentlich das, was wir gemacht haben, dann wird abgestempelt als Avantgarde.
Waren das eigentlich Leute, mit denen ihr was zu tun hattet?
Mit den Idealleute, ja klar. Ich meine, wir kennen auch die Leute von Nähen, also die waren schon, es war auch am Ende, ne? so, wo Ideal sagte, wir machen Musik auf so Deutsch und wir singen, machen so eine Art Pop-Version davon, war schon ein bisschen, man nimmt diese Szene und nimmt das ein bisschen mehr in die kommerziellere Richtung.
Auf einmal gibt es für unzählige Bands in Berlin und ganz Deutschland die reale Chance, ganz nach oben zu kommen. Und auch die Labels müssen sich entscheiden, welche Platten sie rausbringen wollen. Elisabeth Drecker, die Gründerin vom Berliner Indie-Label Monogam, schaut eines Morgens in ihren Briefkasten.
Ich habe einen Brief bekommen von Andreas Dorau. Andreas schrieb mir: Liebe Elisabeth, kannst du diesen Song veröffentlichen?
Da kam vom anderen Stern, der landete nicht gern. Das musste aber sein, der Sprit ging aus.
Und Marc hat immer gesagt, du musst ein bisschen kommerzieller denken, Elisabeth. Ja? Und ich
mach das.
Nein, ich mach Avantgarde.
Ein anderes Label hat sich da nicht so und sagt Andreas Dorau zu. Der Song Fried vom Jupiter erscheint 1981 und verkauft sich über 200.000 Mal. Der alberne Ohrwurm, den Dorau als Teenager in der Schule geschrieben hat, wird ein Radiohit.
Fried vom Jupiter, der Traum aller Frauen, du machst
spätestens da muss Elisabeth begriffen haben, was für einen Fehler sie gemacht hat.
Nicht so, ah, diese Platte wird ein Hit. So.
Oh, ja, das war ein Riesenhit.
Ja, da hätte ich das Geld gehabt.
Ja, nicht auch.
Das war Dummheit.
Ja,
aber wie gesagt, da schwappte dann auch schon diese Welle, diese neue deutsche Welle. Und da wollte ich auch nicht mit in Verbindung gebracht werden. Ich wollte schon individuell auch sein. Mhm. Andreas Dorau, das wäre gut gewesen, aber ich habe es nicht gemacht.
Aber auch für die Bands stellt sich plötzlich die Frage, suche ich den großen Plattendeal? Will ich den Charthit schreiben? Oder bleibe ich im Underground? Für die, die schon da sind, wird es enger.
Also für mich hat sich's dann so zerfleddert und ganz viele Bands sind einfach weggebrochen.
Malaria bekommen das besonders hart zu spüren. Sie haben zwar Erfolg, vor allem live und im Ausland, aber trotzdem stagniert die Band, auch geschäftlich. Erinnert sich Schlagzeugerin Gudrun Gut.
Es hat sich dann so ein bisschen verlaufen gehabt, weil wir uns richtig ausgepowert haben. Wir haben unheimlich viel live gespielt, super erfolgreich. Aber das war, also eigentlich hätten wir eine Hilfe gebraucht, so denke ich schon.
Heute kannst du als Musikerin so gut wie alles selbst machen, vom Schlafzimmer aus. Im Musikgeschäft von damals kommt man alleine irgendwann nicht mehr weiter. Als alles noch analog ist, ist man viel abhängiger. Von Labels, Promotern, Vertrieben und so weiter. Und wenn es niemanden gibt, der einem die nächste Tür öffnet, ist Schluss. 1984 ziehen Malaria die Reißleine.
Und dann haben wir uns erstmal gesagt, okay, jetzt machen wir eine Pause. Bettina und Christine sind in Amerika geblieben und wir sind zurück nach Berlin.
Auch Elisabeth Recker, die so vielen Bands in Berlin mit ihrem Monogam-Label zum Start verholfen hat, muss aufhören.
Ich hatte natürlich auch keine finanziellen Mittel mehr, das weiterzumachen. Ja, ich wollte Lizenzen haben, ich wollte Lizenzverträge machen, auch mit ausländischen Plattenlabels vielleicht, ne, um das irgendwie professionell. Aber ich hätte auch Unterstützung gebraucht, finanzielle Hilfe gebraucht und auch noch vielleicht, dass mir jemand zur Seite gestanden hätte. Sonst hätte ich das vielleicht nicht mehr, also ich konnte es dann ja auch nicht mehr weitermachen.
Und das war wirklich eine wirtschaftliche Entscheidung?
Ja. Ein bisschen enttäuscht war ich auch.
Erschöpfung, Geldsorgen, Erfolgsdruck beeinflussen die kleine Westberliner Underground-Szene. So beschreiben es jedenfalls die, mit denen wir gesprochen haben. Für einige Bands ist nach ein oder zwei Jahren Existenz schon wieder Schluss. Für andere geht es hier aber erst los. Musiker, die von außerhalb nach Berlin kommen, um sich hier weiterzuentwickeln. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass was von dieser cool abgefuckten Atmosphäre der Stadt auf ihren Sound abfärbt. Das ist ja heute noch so. Aber schon damals hat Berlin diese Anziehungskraft. Auch auf einen heute sehr berühmten Australier und seine Band. Es ist 1982. Ein junger Typ steigt aus einem Taxi. Er ist groß und dünn, hat lange schwarze Haare, trägt Hemd, den Kragen offen, schwarze Stiefel. Der Taxifahrer stellt die Koffer auf den Bordstein. Dann nimmt er seine Koffer und geht los. Er kennt sich schon ein bisschen aus hier in Kreuzberg. Was war die Hausnummer nochmal? Ah ja, da hinten ist es. Das Haus, in dem Mark wohnt.
Nick hat immer gesagt, kommst du fest mit uns bitte. Fest mit uns im Wein. So. Und dann, während dass wir dann die ganze Zeit irgendwie so durch irgendwie diese, auf dieser Tour waren, hat er mich die ganze Zeit ausgequetscht. Wie kann man in Berlin leben? Wollte unbedingt wissen.
Dieser Nick ist Nicholas Edward Cave. Mark und Nick Cave lernen sich damals bei einem Konzert in Berlin kennen. Danach gehen sie zusammen auf Tour. Organisiert von Labelchefin Elisabeth. Sie bringt ihre Band Die Haut mit und die spielen auf der Reise im Doppelpack mit Nicks Band The Birthday Party. Mark ist als Live-Mischer dabei. Cave und seine Band leben zu diesem Zeitpunkt noch in London. Es gefällt ihnen dort aber nicht besonders. Berlin wiederum reizt sie. Noch mehr, nachdem Mark so von der Stadt schwärmt. Als den perfekten Ort fürs Musikerleben.
Und man wusste denn, wenn man so ein paar Gigs hatte, konnte man für ganz lange Zeit leben. Und man hat auch diese Ambiente von der Stadt, Hansa Studios und sowas und alles. das war so anziehend. Ja, so. Und da, ich dachte mir, das würde ihm gefallen.
Und tatsächlich?
Ding dong. Da war er. Ja, zwei Koffer. So, er hatte wirklich diese Absicht, in dem Moment irgendwie so nicht mehr zurück nach England zu gehen. Er hatte alles, was er hatte, war in diese zwei Koffer.
Mark wohnt zu diesem Zeitpunkt bereits in Kreuzberg, in einer winzigen Wohnung in der Nostitzstraße, die nur ein Zimmer hat, kein fließend Wasser, das Klo im Treppenhaus. Nick Cave kommt eine Weile bei ihm unter.
Aber so, der war sehr, also, ja, so, es war so sehr nett, so einfach so als Mitbewohner.
Er schläft auf der Couch, im selben Raum wie Mark.
Er meinte zu mir, also ich habe ein Problem. Manchmal in den Nacht irgendwie so habe ich irgendwie so, stehe ich auf und gehe schlafwandern und so. Ich meinte, ja, okay. Dann hat er auch relativ oft gemacht. Ne?
Nicht
so, ja. So manchmal sehr senkrecht im Bett irgendwie aufgestanden und so und also gemacht und nicht so, was ist mit ihm los? Ja, ist okay. So. Weitergeschliffen. Ich dachte, okay. Und dann habe ich ihm den nächsten Tag gesagt, er meinte, oh ja, das mache ich immer.
Der Rest von Nicks damaliger Band, The Birthday Party, kommt hinterher, zieht auch nach Berlin. Die kleine Westberliner Gruppe um Mark nennt die Neuen damals einfach nur die Australier. Ab Mitte der 80er nehmen die Australier in verschiedenen Konstellationen mehrere Alben in Berlin auf. Und holen immer wieder Musikerinnen und Musiker aus der lokalen Szene in ihre Bands. Blixer Bargeld zum Beispiel. Mit dem entstehen in dieser Zeit auch die Bad Seeds. Das ist die Band, mit der Nick Cave heute noch spielt. Die Australier machen aber nicht nur Musik. Besonders Cave ist extrem vielseitig.
So ein lustiger Typ. So, eigentlich. Super, super schräge Sinn für Humor und sehr so strebend, fand ich. Also, er hat zum Beispiel bei mir. Ich glaube, weil es so ruhig war, so bei mir, konnte er sich irgendwie ein bisschen so schön konzentrieren, weil ich habe mit meinen Sachen gemacht und er hat seine Sachen gemacht.
Nick schreibt rund um die Uhr an Songtexten, Büchern und Filmen. Im Gegensatz zu den Berlinern haben er und seine Freunde aber etwas andere Vorlieben.
Berlin war in den 70ern eine Heroinstadt. Ja, Christiane F. und die ganze Nummer irgendwie, also Heroin war sehr präsent. Und das wurde dann aber abgelöst in Anfang der 80er durch so eine Koks-Welle im Dschungel und so. Und alle haben gekokst irgendwie, was das Zeug hält. Das wurde dann irgendwann zu teuer. Und dann sind wir alle auf Amphetamin umgestiegen. Also das war so meine Hochdrogenzeit. Wir haben irgendwie uns Speed in die Schädeldecke geballert und tagelang nicht geschlafen.
Alex Hacke ist damals Gitarrist und Bassist bei den einstürzenden Neubauten. Gebürtiger Berliner. Er erinnert sich gut daran, wie die Künstler aus Übersee auftauchten und eine bestimmte Droge plötzlich zurückkam.
Heroin war komplett out. Und dann kamen die Australier. Und dann kam The Birthday Party und Crime in the City Solution und die ganze Bagage kam dann hierher und die waren wieder sehr affin zu den Downers. Na, also, weil eigentlich war Berlin, der Style von West-Berlin war, ich möchte noch mehr erleben, ich möchte noch mehr mitkriegen. Es ging nie darum, sich irgendwie wegzubeamen irgendwie und lau in der Ecke zu hängen und dann zu denken, mir alles egal, sondern man wollte ja noch viel mehr Schmerz spüren. Das war eher irgendwie der Anspruch. Und dann wieder in Richtung irgendwie wegballern und Heroin, das kam mit den Australiern.
Die Stimmung in der Szene wandelt sich, wird dunkler, abgründiger und depressiver. Und ja, wenn wir über Berlin und die Musikszene sprechen, dann gehört das Thema Drogen dazu. Das ist der nächste Wendepunkt, der Abbieger zur Selbstzerstörung. Das kriegt auch Mark mit.
Ich habe das schon gesehen, dass es irgendwie so, dass das, diese Drogenschick war nicht meine Welt. So, das fand ich nicht so schick, sag mal. Und ich meine, es war so destruktiv, finde ich. Es war nicht irgendwie, nicht kreativ. Hm. Ja. diese die ganze Sauferei, ja, das war auch schon sehr übertrieben. Ja.
Du hast ganz früh auch aufgehört zu trinken, ne?
Ja, genau. Hab ich 83 aufgehört.
Viele fangen da erst richtig an. Mit den Neulingen in der Szene hat das für Marc aber nur bedingt zu tun.
Das war nicht nur, weil die Australier kamen. Das hat was mit unserer politischen Situation zu tun.
Ah ja, die politische Situation. Kalter Krieg und so. Wie präsent die Bedrohung und die Angst waren, hört man Anfang der 80er ganz direkt in den Songs. Sogar im Pop der neuen deutschen Welle. Von Ideal über Nena. Bis zu den einstürzenden Neubauten.
Wir haben dann so aus Quatsch so Lieder gesungen wie Ich wünsch mir eine neue Blockade, Berlin soll wieder Insel sein. Und man hat natürlich mit diesem ganzen Ding kokettiert. Und andererseits war es aber auch eine ganz reale Bedrohung, die über allem immer hing. Wir waren überzeugt davon, dass die Welt tatsächlich 1984 irgendwie untergehen wird.
Zur unsicheren politischen Situation kommt die unsichere künstlerische Zukunft. Wenn alle plötzlich Pop à la neue deutsche Welle wollen, was bleibt dann übrig?
Wo geht denn die Reise jetzt gerade hin? Weil vorher war alles so, diese Avantgarde-Szene war alles sehr experimentell und sehr so schräg und so geistreich, kreativ, künstlerisch, hat mit Popmusik überhaupt nichts zu tun, hat mit Songstruktur nichts zu tun.
Aber dann ist da diese deutsche Radiomusik und die Australier, die eher dem klassischen Rockstar-Bild entsprechen. Natürlich wäre es komplett verkürzt zu sagen, Nick Cave und seine Crew sind verantwortlich für den Niedergang der Westberliner Underground-Szene. Aber sie stehen stellvertretend für etwas. Musik, die nach einem bewährten Muster funktioniert.
Und plötzlich kommt Nick in und bringt mit sich Songs, weißt du? So,
also wirklich Songs. Mit Songs. Einem Anfang, einem Chorus,
genau.
In der Struktur und einem Ende.
Genau. Das hat natürlich auch eine Färbung auf die musikalische Würdegang von unserer Stadt. Ja, die kamen dann an, alle waren angehimmelt, weißt du? So, wow. Ich will auch Musik so wie die machen. Ich will nicht mehr dieses Avantgardistische, ich will das machen. Und dann ändert sich das. Entweder man kommt mit, geht mit, oder man lässt es sein und steigt aus.
Dass sich hier was ändert, so ab 1983, dass der kurze Sommer des Westberliner Undergrounds, die schillernde Dauerparty im kleinen Kreis, plötzlich vorbei ist, spürt Marc vor allem in den Bars und Diskotheken. In den Gesichtern wird es Winter.
Ich glaube, so das Ende. So, das ist die Schlussszene hier. Ja? So, wenn du in so einen Laden so wie Exenpop gegangen bist, wo die Leute alle irgendwie so völlig fertig aussehen und so frustriert waren auch alle. Ne? Sie haben diesen Fluchtweg gesucht, weil sie eigentlich total frustriert waren. So, wo geht denn die Reise jetzt hin? Ich bin jetzt nicht mehr so 22, ich bin nicht mehr 20. Ich bin jetzt inzwischen so langsam auf die 25, 27 zu und mein Leben verläuft sich irgendwie.
Manche, die Westberliner Szene mitbegründet haben, sind da schon lange weg. Bettina Köster bleibt nach der Trennung von Malaria in den USA und wird technische Analystin für Finanzmärkte in New York. Und auch Monogam-Label-Chefin Elisabeth Recker verlässt Berlin in den späten 80ern.
Ich bin 88 weg aus Berlin. Ich war 15 Jahre weg aus Berlin. Ich habe wirklich auch gedacht, dass ich in Berlin untergehe. Ne? Also weil es war ja nicht alles so ohne. Und ich hatte auch ein bisschen Angst um mich selbst.
Sie zieht nach Hessen, heiratet erneut und leitet eine Drogerie in einer Kleinstadt.
Ich habe gewusst, dass ich gehen musste. Ich habe es ja dann auch gemacht.
Um dich selbst so ein bisschen zu schützen.
Ja, um mich zu schützen, natürlich. Ich brauchte Struktur wieder, ich brauchte eine Aufgabe. Und das hat mich richtig herausgefordert. Ich habe Lehrlinge ausgebildet, ich habe einen Ausbildereignungsschein gemacht, ich habe einen Drogerieschein gemacht. Ne? Also das war wieder so in diese Kleinstadtatmosphäre zurück. wo ich auch kämpfen musste, ne? Wo irgendwann, was will die denn hier aus Berlin? Hm. Ja, also das geht ja nun gar nicht, ne? Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Geld. Ich habe mir zum ersten Mal in Kassel eine neue Jeans gekauft. Ich hatte fließendes Wasser, wo heißes Wasser rauskam. Es war für mich eine ganz neue Welt.
Ausgerechnet die Provinz, aus der Elisabeth nach Berlin geflüchtet war, wird jetzt ihre Rettung. Ihr Label ist nach wenigen Jahren Geschichte. Stilprägende Bands wie Malaria hören auf. Der Wind dreht sich ab Mitte der 80er in der Westberliner Szene. Nur Mark lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Und wenn du diese Trends anschaust, so Rock'n'Roll, 60s, twangy Guitars, weißt du, so den Punkrock, Glitter, so, die sind alle, sie haben alle so kurze Leben. Und unsere avantgardistische Szene hat das aber auch durchmachen müssen.
Er arbeitet damals im angesagten Club Loft und als Live-Mischer für die Toten Hosen. 1987, übrigens das Jahr, in dem ich geboren bin, ist er mit der Band auf einer Tour, die allen an die Substanz geht.
Es war eine lange Tour, das war, glaube ich, 2 Monate oder sowas. Ja, richtig lang.
Als Live-Mischer steht er immer gegenüber der Bühne am Mischpult. Alles, was auf der Bühne passiert, hört er also auch. Sänger Campino hält damals bei Konzerten immer sein Mikro ins Publikum, damit die Fans laut mitgrölen können. Und ihr kennt doch dieses extrem laute Fiepen, das es bei Konzerten manchmal gibt, wo man sich sofort die Ohren zuhalten muss, weil es so unerträglich ist. Man nennt das Feedback oder Rückkopplung.
Dann gab es eine ganz stechende Rückkopplung, die so direkt in meine Ohr ging. Und ich dachte so, jemand hat mir was im Ohr gesteckt. Das hat so schmerzhaft gefühlt. Ich bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen, weil ich dachte mir, ich kann jetzt irgendwie auf der einen Seite nicht richtig hören. Und er meinte so, arbeiten Sie auf dem Bau? Nee. Ich bin ein Live-Sound-Engineer von einer Band. Und er meinte, ab jetzt nicht mehr.
Fuck.
Und dann hatte der Arzt gesagt, ich habe einen Riss in meinem Trommelfell auf einer Seite.
Der Arzt sagt ihm damals, sie müssen sofort aufhören, in dieser lauten Umgebung zu arbeiten. Sonst heilt der Riss niemals aus. Dann werden sie taub.
Aber das war ja dann, also zu dem Zeitpunkt war das dann ja dein Job und deine Einnahmequelle. Ja. Und der Arzt sagt so, nö.
Du kannst jetzt nicht machen. Und so, okay. Also ich habe auch bei Monika Döring auch gearbeitet als Türsteher.
Aber trotzdem, ich meine, im Herzen, also so nehme ich dich ja wahr, bist du ein Mensch, der halt für die Musik lebt. So. Und wenn, weißt du, dein Ohr funktioniert nicht und dir sagt einer so, Musik kannst du das erstmal vergessen. Das stelle ich mir krass vor.
Das war der pure Albtraum.
Was bleibt einem Menschen dann, für den Musik nicht nur ein Job, sondern Lebensinhalt ist? Wie kann es ab hier noch weitergehen? Nach diesem Arztbesuch 1987 steht Marks Zukunft auf dem Spiel. Und vielleicht wäre seine Musikkarriere hier vorbei gewesen. Und diese Serie würde hier enden. Aber dann taucht jemand auf, mit dem Mark nicht gerechnet hat.
Plötzlich geht die Tür auf und Geier steht da. Im Westen. Und ich so, wie geht das denn? Wie kann das denn sein, dass du rausgelassen bist?
Dieser Mann aus dem Osten hat ein Angebot, das Marks Leben eine ganz neue Richtung geben könnte.
Und er ist da, weil er mich wie anflehen will, dass ich seine Platte produziere. Und ich dachte so,
irgendwas ist komisch.
Das ist irgendwie so, mal sehen, was passiert jetzt. Ne? Du willst, dass ich deine Platte produziere. Und wo soll ich denn die Platte produzieren? Hier in Berlin? In West-Berlin? Nein, in Ost-Berlin.
Bei der Amiga, dem staatlichen Plattenlabel der DDR. Ein verlockendes Angebot. Aber vielleicht auch eine Falle der Stasi? Mehr in der nächsten Folge.
Sie wussten überhaupt nicht, wo sie mich einordnen soll. Und da einfach mich einfach einzuladen und mich da zu locken und diese Platte zu machen, konnten sie mich irgendwie so jeden Tag beobachten.
Das war Absturz. Die 9. Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern.
Postaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Reeder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Tinn. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Bettina Köster, Gudrun Gut, Elisabeth Recker, Alex Hacke, Michael Schäumer und Christian Baumjohann. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Alle Folgen von Grenzgänger hört ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek.